Ich lese uns heute die Verse 8 bis 12 aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes, wo es inhaltlich darum um Wachstum geht, von dem Segen her, von den Gaben her, zu dem Segner, dem Geber der Gaben. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird, und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Soweit Gottes Wort. Ich lese den letzten Satz nochmal aus der unrevidierten Übersetzung. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das Ganze steht ja im Zusammenhang mit den Gaben des Heiligen Geistes. Wir wissen, wie furchtbar die schlechte Anwendung der Gaben des Heiligen Geistes sein kann. Was es im Leben eines Gläubigen fördern kann, nämlich Stolz und Hochmut, Überheblichkeit und vieles andere mehr, was Gemeindearbeit abträglich ist und Gemeindeleben abträglich ist, was einen Christen nicht zu dem kommen lässt, was er sein soll in dieser Welt. Und wir sprachen von der göttlichen Liebe, die nicht machbar ist durch Menschen, die nicht imitiert werden kann, die nicht nachgeahmt werden kann, sondern die nur geschenkt werden kann durch den Heiligen Geist und sich selbstständig erzeigen kann, so der Gläubige es zulässt. Denn Jesus Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus in uns ist nicht nur der Geber der Gaben, sondern der Beweger der Gaben. Wachstum in der Gemeinde ist natürlich notwendig, damit man von den Geschenken, die Gott einem gegeben hat, abkommt hin zu dem Schenker. Dass wir nicht bei den Geschenken stehen bleiben. Wir können das ja im eigenen Leben ablesen oder gelesen haben, dass wir immer auf der Seite des Nehmens stehen. Segne mich hier, segne mich da, gib mir das. Nicht? Das heißt, ich will die Gaben haben. Aber Gott geht weiter mit uns. Er will, dass wir die Gemeinschaft mit dem Geber haben. Ich bin bei dir, ich bleibe bei dir, du bist in mir. Das soll die Priorität haben, aber das muss wachstümlich geschehen. Als Gemeinde Jesu leben wir also in einem ständigen Werdegang. Es erinnert mich manchmal an Glaubensgeschwister auch, die dachten, nach ihrer Bekehrung ist nun alles fertig. Jetzt müssen nur noch die anderen bekehrt werden. Ich selber bin fertig. Nein, das ist ja erst der Anfang. Da ist der Startpunkt gesetzt und dann geht's erst los. Kontinuierlich, von Tag zu Tag, soll es vorangehen in der Erfahrung mit dem lebendigen Gott, der mich erlöst hat. Ein Lied, was manche ablehnen, ein Chorus sagt, weil man es nicht für möglich hält, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Wir machen die Erfahrung, dass es bei uns oft nicht so ist, sondern manchmal sagen wir, je länger ich im Glauben bin, desto schwieriger wird's und desto trauriger werde ich, die Anfechtungen werden immer größer. Mit schöner ist da gar nicht viel drin, aber es soll so sein und es kann auch so sein, schöner in dem Erleben mit dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Also, Gemeinde Jesu steht immer in einem Werdegang. Es geht immer weiter. Werdegang, der das neue Leben im Heiligen Geist immer mehr offenbart. Immer mehr offenbart. Nach unserer Bekehrung haben wir noch gar nicht eingenommen, was wir einnehmen sollen. Wir sind so weit entfernt, Lichtjahre von dem, was wir noch haben sollen am Anfang unseres Glaubens. Und sollen, deswegen sagt Paulus einmal, ich jage ihm aber nach, dass ich das einnehme hier für das Leben in der Zeit. Jesus Christus will mehr und mehr Gestalt in uns gewinnen. Und wir können es so sagen, und das war ja auch in Korinth ziemlich schwierig, das umzusetzen oder deutlich zu machen. Von Gottes Seite ist es so, er will, dass er gesehen wird in uns. Dass man nicht mehr sagt, ach, das ist ja der Wolfgang, ich überziehe jetzt mal ein bisschen, nur um des Verständnisses willen, sondern dass man sagen würde, das ist ja Jesus. Versteht ihr? Das ist Gottes Ziel. Er will nicht, dass wir noch gesehen werden, sondern er will gesehen werden. Darum sind Kinder Gottes ständig im Werdegang. Sie sollen verleugnen sich und Jesus bekennen. Johannes sagt, ich will abnehmen, er soll zunehmen. Mit anderen Worten, wenn Christen 30, 40 Jahre gläubig sind, soll sich Jesus schon in ihnen so etabliert haben, dass man, wenn man sie anschaut, die Herrlichkeit Gottes in ihnen sieht. Von Jahr zu Jahr soll das immer herrlicher werden. Der Mensch soll immer weniger zu sehen sein und Jesus immer mehr. Wir sollen seine Gnade, die Bedeutung von Golgatha, immer tiefer kennenlernen. Bedeutung von Golgatha, Golgatha von vorne gesehen, das Kreuz von vorne ist Leiden. Aber hinter dem Kreuz ist Auferstehungsleben und Freude. Aber was ist das? Kennen wir das sofort, wenn wir gläubig werden? Nein. Paulus sagt selbst, ich möchte die Gemeinschaft der Leiden Jesu viel mehr kennenlernen, damit ich auch die Rückseite des Kreuzes, nämlich das Auferstehungsleben, noch mehr kennenlerne. Ich kenne es immer noch nicht, wie ich es kennen sollte. Ich glaube schon, so vieles zu kennen, aber mir fehlt das meiste noch. Das heißt Werdegang. Darin sollen wir stehen. Und wenn wir das vergessen, dann geraten wir in die Situation der Korinther, die dann sagten, naja, also ich weiß jetzt Bescheid, ich bin richtiger als der andere und der andere sagt, ich bin richtiger als der, ich weiß Bescheid, ich bin fertig, ich bin klug, ich brauche nichts mehr. Das ist dann sehr gefährlich, damit arbeitet der Teufel und bringt dann diese wiedergeborenen Gläubigen gegeneinander, statt dass sie miteinander leben. Darum wird ein Kind Gottes, je länger es also in der Nachfolge des Herrn steht, wenn es das Geheimnis von Golgatha immer mehr für sich kennenlernt, dankbarer. Das ist auch ein Ausdruck des geistlichen Wachstums. Ein Kind Gottes wird immer dankbarer für die Erlösung, staunt immer mehr über das Werk Gottes in Jesus. Dass man erlöst ist und wie tief. Die Dankbarkeit steigt dann ins Unermessliche darüber, dass das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha mich gänzlich von der Macht des Bösen befreit hat. Auf der einen Seite erkennt das Kind Gottes, je mehr es also wächst im Glauben, dass die Größe und das Ausmaß der Tragik der Sünde. Denn wenn man Golgatha anschaut, dann steht man auch da und schüttelt den Kopf. Das, so sieht Sünde aus und so schlimm ist sie, dass es keinen anderen Weg gibt, dass Jesus für mich sterben musste. Dass er Striemen, Wunden haben musste für mich. Ist die Sünde wirklich so schlimm? Also man lernt immer mehr, die Furchtbarkeit und Tragik der Sünde kennen. Das ist sehr wichtig, damit ein Kind Gottes dann auf der anderen Seite auch die Herrlichkeit der Erlösung sucht. Im Staunen über die Befreiung von dem Leben des Todes soll es dazu kommen, und manche buchstabieren ja Psalm 73 und kommen einfach mit dem Schlussvers auch nicht klar, wo es dann nämlich heißt, wenn ich nur dich habe. Das ist das Ziel. Ich soll das Ausmaß der Sünde kennenlernen, wie verderbt und schlecht alles ist, damit ich nicht wieder darauf eingehe. Und zugleich auch das volle Leben mit Christus suche und sage, dann will ich nur noch dich. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Das ist ja ein Satz, wir lesen ihn, aber was bedeutet er? Er muss ja Praxis werden können. Wenn es keine Praxis ist, brauchen wir diesen Vers gar nicht. Wir brauchen die Bibel sowieso nicht, wenn sie nicht praktisch werden kann. Dann ist es ein theoretisches Buch, das kann man in den Schrank stellen, ab und zu mal hervorholen und ein paar nette Verse lesen. Die Bibel ist aber praktisch. Und diese Verse müssen erreichbar sein und sind erreichbar. Dass wir sagen, wenn ich nur dich habe, dann habe ich wirklich alles, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dieses geistliche Wachstum ist zu einem gesunden Leben mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus absolut nötig. Sonst fallen Christen zurück und werden erneut in die Zwänge des Satans mit seinen Verführungen verstrickt. Das kann man also deutlich ablesen, auch im Leben der Gläubigen. Wir haben ja den Spiegel auch der korinthischen Gemeinde vor uns. Sie sind abgedriftet und wurden wieder gegängelt vom Feind. Sie haben Böses getan, gegeneinander, untereinander, gegen den Nächsten. Was sie eigentlich nicht wollten. Sie waren ja zu Jesus bekehrt. Aber weil sie nicht wuchsen, deswegen kamen sie wieder erneut unter die Zwänge des alten Menschen, die Verführungen des Satans. Darum schrieb auch der Apostel Paulus an die Epheser, das geht ja alle Gemeinden immer an, vom Inhalt in Kapitel 4, Vers 15 und 14, wachset in allen Stücken an dem, der das Haupt ist. Also das heißt ja auch deutlich für uns, nicht? Bibelstunde ist ja Lehre, ist ja jetzt nicht Evangelisation, ist ja Lehre. Das heißt für uns, wachse nicht an dem Bruder, und nicht an der Schwester. Nimm dir nicht die Schwester oder den Bruder zum Vorbild, sondern Jesus. Wachset in allen Stücken. Also wenn ich mich frage, bin ich sanftmütig, dann muss ich nicht gucken, ob ich sanftmütiger als der andere bin. Sondern dann muss ich mich messen an Jesus. Bin ich sanftmütig wie Jesus, dann erkenne ich mein Manko. Und merke, da stimmt's noch gar nicht. Da muss ich also wachsen. Zu dem hin, der das Haupt ist, ja. Und auch in dem anderen Vers, Vers 14. So, dass wir nicht mehr Kinder seien. In Epheser 4. Dass wir nicht mehr Kinder seien. Wir sollen aus den Kinderschuhen des Glaubens herauskommen. In das Mannesalter Christi. Der Apostel Petrus sagt es so in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 18, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Also wenn wir das genau lesen, dann heißt es nicht, wachse in deiner Erkenntnis über Gott, sondern wachse in der Erkenntnis, die Jesus hat. Das ist was anderes. Ich kann eine Erkenntnis über jemand haben, aber ich kann auch die Erkenntnis des anderen aufnehmen. Und das ist hier gemeint. Durch den Heiligen Geist wachset in der Erkenntnis dessen, was Jesus weiß und was er tun will, was er ist in seinem Werk. Das setzt ja voraus, dass dass die eigene Erkenntnis zurückgestellt wird, die ich über Gott habe. Das ist eine große Gefahr. Viele versuchen, eine Erkenntnis über Gott zu kriegen, aber nicht aus Gott. Wachset in der Erkenntnis Christi. Ja? Die Not der Gläubigen unserer Zeit, aber vielleicht auch anderen Zeiten und somit die Öffnung für viele Irrtümer liegt ja darin begründet, dass ein mangelndes Wachstum in der Gnade und oftmals sogar ein Zurückfallen in das alte Leben vorliegt. Daher haben die Irrtümer so viel Raum unter den Christen. Die dürften gar keinen Raum haben, die Irrtümer. Aber warum kommen sie doch rein? Aus dem Grunde, weil man nicht mehr wächst in der Gnade, sondern sich in einem Zustand, den man gewonnen hat, etabliert und sagt, so, jetzt ist alles in Ordnung, ich verstehe alles und deswegen gehe ich mit dem Verständnis, was ich habe, zufrieden voran. In 2. Korinther 3, Vers 18 wird auch von diesem wunderbaren Wachstum gesprochen, wo der Apostel Paulus sagt, nun leben wir ja mit einem aufgedeckten Angesicht. Und was bedeutet das? Wir stehen durch den Geist Gottes in einer Erkenntnis, die aber weiter wächst, nämlich von einer Klarheit zu der anderen. Wir werden verklärt in dasselbe Bild des Herrn, von einer Klarheit zu der anderen. Als vom Herrn, der der Geist ist. Also Gott selbst, der Herr, macht das in uns. Eine Klarheit nach der anderen. Nicht wir können die Klarheiten studieren. Da haben wir ja 1000 Beispiele, wo Menschen das versucht haben. Nicht zuletzt bei dem Reformator Luther. Wir wissen, wie er die Bibel studiert hat. So vorzüglich wie kein anderer dort in dem Kloster. Er war immer vorne dran und doch hat es nicht begriffen. Weil das Studium vom Menschen zum Gott aus das Geheimnis Gottes nicht öffnet. Erst als er Gott Recht gab und sich überließ, öffnete Gott das Geheimnis in ihm. Genau umgekehrt, nicht? Als die Menschen das oft haben. Aber das war eine Kapitulation vor dem lebendigen Gott. Und somit dann ein beschenkt werden. Nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit, heißt es hier, mit aufgedecktem Angesicht und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zur anderen als vom Herrn, der der Geist ist. Je mehr wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist leben und wachsen, desto gelöster werden wir von den zeitlichen Dingen und wir werden freudiger im Ewigen. Wir merken ja auch persönlich, wie oft uns die materiellen Dinge noch nach unten ziehen und schwer werden. Also materiell, ich meine damit jetzt nicht nur das Geld, sondern überhaupt die sichtbare Welt. Irgendwas läuft schief, dann sind wir schon ganz traurig. Das heißt, die Freude an dem Unsichtbaren, den Ewigen, dringt dann gar nicht mehr durch. Aber sie ist ja höher. Und das soll doch geschehen. Die Freude an dem Unsichtbaren soll stärker sein als die Freude am Sichtbaren. Und wenn die Freude am Sichtbaren mal sinkt, dann bleibt die Freude am Unsichtbaren noch da. Das ist geistliches Wachstum. Das Sehnen nach der Ewigkeit. So drückte der Apostel dieses Sehnen der wachsenden Kinder Gottes im 2. Korintherbrief zum Beispiel, Kapitel 5 aus, Vers 1 und 2, wo er sagt, wir wissen, ja, ich lese das mal im 5. Kapitel, wir wissen, so unser irdisch Haus, diese Hütte zerbrochen wird. Also wir wissen, wir tragen dieses Wissen in uns, wir haben innerlich immer unsere Augen auf dieses Ziel gerichtet, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und darüber sehnen wir uns auch. Darüber sehnen wir uns aus und es verlangt uns danach, mit diesem überkleidet zu werden, mit diesem Leben. Also ich möchte die Worte verlangen betonen. Hier ist also ein Herzenszustand, der mit dem Ewigen so verbunden ist, dass man es haben möchte. Es ist stärker als alle zeitlichen Abläufe, in denen wir uns bewegen. Und das ist Vorrecht der Kinder Gottes. Dass die Freude an dem Unsichtbaren größer ist als die Freude am Sichtbaren. In diesem Zusammenhang verstehen wir auch die Worte aus dem Philipper 1, Vers 23, wo Paulus schreibt, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Das Sehnen also im Glaubenswachstum geht immer stärker hin zu dem Segner, nicht nur nach dem Segen. Ich will hier gesegnet werden, ich möchte beschenkt werden. Nein, ich möchte den Beschenker sehen. Das Glaubenswachstum fördert also die Freude hin zum Beschenker, zum Segner. Und genau ist das das Problem, was hier angesprochen wird im 13. Kapitel, dass man vom Kind zum Manne wird und dass man nicht in den Kinderschuhen stecken bleibt. Wir lesen das zum Beispiel auch im Leben des Glaubensvaters Abraham. Da sehen wir auch so ein Wachstum. Zunächst zog er aus Ur in Chaldea, um das verheißene Land zu sehen und zu erben, nämlich Kanaan. 1. Mose 12, 4, ziehe aus, nicht in das Land, das ich dir zeigen werde. Dann aber heißt es, dass er wartete, also er gab sich nicht damit zufrieden, jetzt in dem Land Kanaan zu sein, sondern, also er war ja beschenkt, dass er in dieses Land einziehen durfte, sondern es steht dann geschrieben, er wartete aber auf eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So lesen wir es in Hebräer 11, Vers 8. Also es heißt, ein Wachstumsschritt weiter. Ja, Land Kanaan, da bin ich ja. Er wartete nicht auf eine Stadt in Kanaan, mit Stein und Holz gebaut, sondern eine, die Gott baut. Merken wir, da ist also eine andere Sehnsucht, die viel höher schlägt als nur ein gesichertes Land, eine gesicherte Stadt, ein gesichertes Auskommen auf der Erde. Herr, mach dies, Herr, mach das. Sondern er wartete auf eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, nämlich das himmlische Jerusalem. Vom Segen wuchs er hin zum Segner. Diese Gesinnung im Wachstum der Gnade zeigt er auch, dieser Abraham, als er seinen Neffen Lot, die Wahl, überließ, in welche Richtung er ziehen wollte. Es gab Streit zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten vom Neffen Lot, seines Neffen, und er sagt, lass doch nicht Streit sein unter uns, 1. Mose 13, 8 bis 9 heißt es dann, sondern wähle du. Willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Welche Freiheit? Er hätte sagen können, Hauptsache, ich bin bei Gott. Spielt doch keine Rolle mehr, ob ich links oder rechts bin. Darüber bin ich hinaus. Am Anfang war das noch so. Ah, wo ist das Land? Lot war noch am Anfang. Der guckte, wo das beste Land war. Ah, das ist fruchtbar, da in der Jordan-Gegend. Aber Abraham sagt, nein, das ist mir jetzt gleich. Geh du rechts, geh ich links. Gehst du links, geh ich rechts. Denn ich warte auf den, der eine Stadt baut, da man ewig wohnen kann. Das zeigt also auch das geistliche Wachstum an. Auch noch ein drittes, als er von der Schlacht wiederkam, wo er ja auch Lot befreite, der aus Sodom von den Königen, die Sodom überfielen, mitgenommen war. Da kam ihm der König von Sodom entgegen und wollte ihm ja Geschenke geben und sagen, ich will dich belohnen, dass du jetzt auch meine Leute zurückgebracht hast und das Gut und so weiter. Und da sagt dann Abraham zu ihm, ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn. ich brauche deine Geschenke nicht, darüber bin ich hinaus. Ich suche nicht das Geschenk, sondern den Schenker, den lebendigen Gott. Das ist auch Glaubenswachstum. Denn wenn ich den habe, dann habe ich ja sowieso alles. Dann habe ich nicht nur Geschenke, sondern dann habe ich alles, was ihm gehört. Nicht? Und da wollte der Apostel Paulus auch die Gemeinde hinführen. Ich möchte noch einen Zwischenvers uns zitieren, den wir da vielleicht verstehen, besser verstehen, schon oft gelesen haben. Das ist die verlangende Aussage aus dem Psalm 42, die ja auch eine prophetische Aussage auf unseren Herrn Jesus ist. Und der ja der Stellvertreter für uns vor Gott geworden ist, und zwar nicht nur, indem er unsere Sünden auf sich nahm, nicht nur, indem er den Tod überwunden hat, sondern der Stellvertreter der Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Und das lesen wir hier in Psalm 42, Vers 3 und weitere. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist diese Sehnsucht. Wann werde ich dahin kommen? Und hier verstehen wir, dass durch die Wiedergeburt auch im Geist Gottes das in die Menschen gelegt ist, die ihm vertrauen. Wann werde ich dahin kommen? Stellvertreter ist für meine Sünden gestorben, auferstanden und für meine Sehnsucht. Alles hat er in mir entzündet. Und dies soll vorangehen durch unser ganzes Erdenleben. Der wachstümliche Umgang mit den geistlichen Gaben ist also dabei zu berücksichtigen und zu sehen, damit die Gaben nicht Streit und Zank anrichten unter den Gläubigen, sondern alle im Geber vereint sind. In Vers 11 sind wir darauf hingewiesen, und der Paulus, der schreibt das so in diesem Gleichnis von im Wachstum eines Kindes zum Mann. Ein neugeborenes Kind, so können wir uns sagen, in seinem Leben ist in erster Linie immer auf die Gaben fixiert. Die Gaben zur Ernährung. Schreit, will was zu essen, ist darauf ausgerichtet. Und was tut es, nachdem es gegessen hat? Schläft. Das sind Kinder, auch Kleinkinder im Glauben. Nur auf die Gaben ausgerichtet, ich brauche das, und wenn ich es gekriegt habe, dann schlafe ich. Ja? So sind viele Gläubige darauf ausgerichtet, immer geistliche Erlebnisse zu haben. Das sind so die Gaben, ja. Geistliche Erlebnisse für den Augenblick und danach schlafen sie und führen kein Überwinderleben gegen die Sünde mehr. Und dann wollen sie wieder eine Gabe haben, ein geistliches Erlebnis für den Augenblick, im Loch jauchzen, danach wieder zu Tode betrübt, schlafen. Das ist ein Zustand von Kind im Glauben. Und das ist für ein bestimmtes Stadium auch schon normal. Aber wenn sich der Gläubige immer darin bewegt, dann ist er krank. Dann ist es nicht mehr normal. Wenn er nur Glaubenserlebnisse möchte und danach wieder schlafen und kein Überwinderleben gegen die Sünde führen möchte, dann ist er stehen geblieben. Und dann muss man sehr viel Furcht haben für ihn, dass er möglicherweise ganz einschläft. Wenn ein Kind nämlich wächst, was geschieht dann? Dann sucht es zunehmend nicht mehr nur die Geschenke, die Nahrung, sondern die Papa, Mama, sucht den Geber der Gaben und möchte auch im Zweifelsfall, je älter es wird, den Geber nicht verlieren. Da könnte die Mutter sagen, hier hast du einen Lutscher, nun bleib du mal eine halbe Stunde dort stehen. Nein, den Lutscher kannst du behalten, ich will dahin, wo du bist. Da will das Kind einfach mit, je älter es wird, nicht? Und das ist im Geistlichen genauso. Nein, Herr, wir wollen nicht deinen Segen zuerst, sondern dich wollen wir. Dich wollen wir. Darunter machen wir es einfach nicht. Der Stellenwert von Gabe und Geber wird dann ein anderer. Der Geber wird wichtiger als die Gabe. Ich will noch mal betonen, am Anfang, Kleinkind, darf die Gabe vorerst mal wichtig sein. Aber wenn das wichtig bleibt, wächst das Kind nicht. Wächst es aber, wird der Geber wichtiger. Sagen wir es einfach mal so. Zuerst, als Neugeborene, sind wir überrascht davon, dass Jesus uns überhaupt angenommen hat. Wir sind erstaunt. Wir sind überwältigt von der Sündenvergebung. Und wir sind überwältigt von der Möglichkeit, durch die geistlichen Gaben, die ausgeteilt wurden, ein neues Leben im Sieg zu führen. Wir sammeln Erfahrung mit Gott. Und wir können in diesem Zustand plötzlich enthusiastisch werden, aber auch rechthaberisch. Ich habe die Gabe. Ah, du hast sie nicht. Meine ist wichtiger als deine. Und du hast mir zu gehorchen, weil ich die Gabe habe. Merken wir, was da alles so aufkommt? Deswegen spalten sich diese Kindlein sehr oft, weil sie nicht miteinander können. Sie kommen gegeneinander, so wie in Korinth auch. Dann aber erkennen wir im Wachstum das Geführtsein durch den Heiligen Geist und seine Gaben. Wir erkennen den Normalzustand, dass jetzt die Gaben nicht etwas sind, was uns in Wallung bringen muss, sondern eine Begleiterscheinung. Wir werden immer nüchterner, natürlicher, weil wir Jesus sehen. Und natürlich gehören die Gaben dazu. Und je mehr wir wachsen zum männlichen Alter in Christus, begleiten uns nur noch, in Anführungsstrichen, die Gaben des Geistes. Sie spielen überhaupt nicht mehr die Prioritätsrolle. Sie sind da. Ja, wir brauchen sie. Ist notwendig. Aber sie sind nicht mehr das Wichtige. Sie werden weniger beachtet als den Geber. Der Geber ist für uns das Wichtigste geworden. Wir erkennen sie nur noch, und versteht mich bitte richtig, wenn ich das Wort nur sage, ich möchte einfach den Prioritätsunterschied aufzeigen, so wie es Jesus sagt in Markus 16, Vers 20, dass diese Zeichen und die Gaben nur noch mitfolgen als Bekräftigung des Wortes. Die Korinther hatten Probleme. Sie sind mittels der Gaben aneinander geraten. Mittels ihrer Erkenntnis aneinander geraten. Da war das alles noch wichtig. Aber wenn das die Begleitung ist nur, die das bestätigen soll, dass man in Gemeinschaft mit dem Geber lebt, wären sie zusammen geblieben. In diesem Zustand des Wachstums, wenn wir dann gewachsen sind, legen wir ab, was kindlich oder kindisch ist. Kind redet klug, handelt wie ein Kind. Ein Mann handelt recht männlich, aus der Erfahrung und hat reife, gezielte Taten des Glaubens zu tun. Reife, gezielte Taten des Glaubens zu tun. Wenn wir das auch im Propheten Jeremia, des Alten Testaments, schattet das ja vor, lesen können, spricht Gott zu seinem Volk, gerade von diesem letzten, von diesem Wachstum, dem Ziel des Wachstums. Vorher heißt es dann in Vers 5, das will ich da mal lesen, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Nachher heißt es, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn ganz verlässt und dessen Zuversicht nur der Herr. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, am Bach gewurzelt. Und wenn eine Hitze kommt, fürchtet er sich nicht. Seine Blätter bleiben immer grün. Er sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist dieses Ziel, Gemeinschaft mit dem Geber, der sich ganz auf den Herrn verlässt. Männliches Handeln, reife, gezielte Taten des Glaubens. Wenn das Vollkommene kommt, dann hört das Wachstum, das Stückwerk auf. das Vollkommene in der Person Jesu und auch in dem ganzen Abschluss des Werdegangs der Gemeinde Jesu ist noch nicht da. Wir leben noch im Glauben und nicht im Schauen. Erst wenn wir schauen, das Fertige, die Stadt, deren Baumeister und Grundleger Gott selbst war, ist das Vollkommene da. Bis dahin leben wir im Werdegang. Und es geht immer weiter. Im Römerbrief schrieb der Apostel Paulus im 8. Kapitel auch, wir sind wohlselig, Vers 24, 25, doch in der Hoffnung. Wir sind wohlselig, doch in der Hoffnung. Und dann heißt es da zum Schluss des Satzes, wir warten sein durch Geduld. Also auch wieder hier diese Werdegänge. Wir haben durch den Glauben die Seligkeit, aber wir haben noch nicht das Vollkommene im Blick und somit auch nicht die vollkommene Umsetzung dessen, was vor Gott wichtig ist, sondern wir lernen immer hinzu. Das heißt, wir haben zwar das Siegel, das Pfand zur Erlösung bekommen durch den Heiligen Geist, wie es im Epheserbrief steht, aber das Vollkommene haben wir noch nicht erkannt. Somit kann kein Christ sagen, ich hab's, du hast es nicht, du musst von mir lernen. Da fangen ja die Probleme an, nicht? Sondern jeder muss sagen, ich darf schon was haben, aber ich brauche noch mehr. Ich lebe auch noch im Stückwerk. Du, Bruder, auch. Du, Schwester, auch. Wir leben alle noch im Stückwerk. Keiner hat's vollkommen geschaut und ergriffen. Im Glaubenswachstum merken wir, dass sich immer neue Tore der Herrlichkeit und Erkenntnis auftun. So soll es jedenfalls sein. Je länger wir im Glauben sind, desto größer muss uns die Herrlichkeit Gottes werden. Mehr Einblick gewinnen, ja? Ich hatte vorhin zitiert, was Paulus sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach, dass ich es doch ergreifen möchte. Jetzt sehen wir die Herrlichkeit Gottes nur stückweise. Durch die Verheißung der Schrift, durch die Erfahrung im Glaubenshandeln, durch das Wort, das uns immer wieder neu aufleuchtet. Durch mitfolgende Zeichen. Dann aber, wenn wir Jesus Christus sehen, werden wir erkennen, so wie wir jetzt von ihm schon erkannt sind. Er sieht alles. Da ihn braucht man nicht mehr zu unterrichten über uns. Er sieht alles. Jede Erkenntnis ist bei ihm. Aber wir sehen noch nicht alles. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Darum schreibt auch Petrus in seinem ersten Brief, 1. Kapitel, Vers 8 und 9, dass wir uns dann erst freuen werden mit einer unaussprechlichen Freude, wenn wir nämlich das Ziel des Glaubens erreicht haben. Dann werden wir nochmal gesteigert in die Herrlichkeit Gottes hineingeführt werden, die wir hier noch gar nicht erlebt haben. Und die Freude wird noch größer, unaussprechlich groß, merken wir. Unser Christsein muss also von Tag zu Tag voranschreiten. Wir sollen daraus lernen, unsere Erkenntnis, unsere Erfahrung im Glauben ist nicht absolut, hat nicht die absoluten Werte und somit auch nicht die absolute Gültigkeit für den Nächsten und die ganze Gemeinde. Vielmehr erkennen wir, dass es weitergehen muss, weil Gott weitergeht in unserem Leben. Dass er noch mehr zu geben hat, als er uns bisher darreichte. Wachsen in der Gnade bedeutet erkennen, dass die Gaben des Geistes nicht das Wichtigste und Entscheidendste sind, sondern eine neue Kreatur zu sein. In Christus ist das Wichtigste. So steht es auch im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 15. Da geht es ja dann auch um Fragen, äußere Fragen. Darf man das, beschnitten sein, nicht beschnitten sein und auch die Speisegebot und vieles andere mehr. Gilt gar nicht. Sondern das, was gilt vor Gott, ist eine neue Kreatur. Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und darin läuft alles ab. Somit also Nüchternheit im Umgang mit den Gaben des Geistes. Alle Begleiterscheinungen des Erdenwandels hören eines Tages auf. Weissagen, Sprachen, Erkenntnisse und so weiter. Ich lese uns nochmal diesen Text aus Vers 8 und 9. Die Liebe hört nicht auf, so doch die Weissagung aufhören, die Sprachen aufhören, die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Darum soll es weder Eifer noch Streit über diese Dinge geben. Was uns nur begleitet, wird ja abgelegt. Aber was Zustand in den Kindern Gottes ist, Zustand des Wesens Gottes in Jesus, das bleibt in Ewigkeit. Was uns nur begleitet, wird abgelegt. Aber was wir in Jesus sind, das bleibt. Diesen Unterschied muss man machen. Und die Gaben sind nur Begleitungen, Erkenntnisse, bis es diese Erkenntnis nicht mehr braucht. Und somit ist die Gemeinde, die damals auch keine Bibel im neutestamentlichen Sinne hatte, die Briefe mussten ja erst alle geschrieben werden, die Evangelien, gab es ja in den ersten 30 Jahren gar nicht. Da hatten sie das Alte Testament. Da hatten sie besondere Gaben bekommen, dass sie predigten ohne Wort Gottes des Neuen Testamentes. Das nennt man Weissagen. Sie sagten die Dinge, die wir später nachher in der Schrift nachlesen können. Aber da, wo das nun plötzlich nachlesbar war, brauchte man das nicht wiederholen. Indem man sagt, na dann, so wie es ja die Zwickauer Propheten damals Luther entgegengeschleudert haben, wir brauchen die Bibel gar nicht. Wir sagen das alles durch den Geist. Und ihr wisst, wie er ihnen entgegengetreten ist, dass er sagte, das ist nicht der Bibel gemäß, ich hau eurem Geist auf die Schnauzen. War seine Ausdrucksweise, weil er sagt, nein, wenn was Gott geoffenbart hat, das ist wichtig. Nicht, was ihr glaubt, da einzeln sagen zu müssen. Es ist abgelöst. Jetzt haben wir die Offenbarung, die Weissagung, da braucht es keine neue. Die Sprachen waren damals wichtig zur Auferbauung. Wir kommen im 14. Kapitel noch darauf. Und das basiert ja auf dem 13. Kapitel. Weil es kein Neues Testament gab, es war die geistliche Auferbauung des Einzelnen und der Gemeinde insofern, wenn auch die Sprachen übersetzt wurden und ausgelegt worden sind, sonst nützten sie auch keinem. Aber nachdem nun alles offenbar geworden ist, nachdem die Erkenntnis Gottes für uns festgelegt ist, was wir hier zu wissen haben und wissen dürfen, nicht, dass wir das schon alles wissen, sondern brauchten wir ja gar nicht mehr in der Bibel lesen, wenn wir sie einmal gelesen haben. Aber wir merken, wenn wir sie 100-mal, 1000-mal lesen, lesen wir mal wieder was Neues, weil wir die Erkenntnis dessen noch nicht haben, die uns hier gegeben ist, in Jesus Christus. Aber seitdem sie festgelegt ist, braucht sie nicht erneuert zu werden durch Gott selbst, sondern wir dürfen darin in dieser Erkenntnis Jesu zunehmen und wachsen, die wir haben. Also wir merken, dass eben das, was uns nur begleitet, eines Tages abgelegt wird. Nur der Zustand des neuen Lebens mit Gott in Jesus Christus, nämlich in der Liebe Gottes bleibt. Darum haben wir gelesen, die Liebe ist das Einzige, was nicht aufhört. Weil es nämlich Gottes Liebe ist, in der alle Erkenntnis sowieso enthalten ist. Das ist alles enthalten. Das ist der Sammelbegriff für alle Taten, für alles Wesen Gottes. Und das, was davon Gott kommt, bleibt. Aber das, was uns begleitet, so stückweise für uns, das fällt ab. Die Liebe Gottes in uns darf und soll einen heiligen Eifer in uns auslösen und ansteckend wirken. Die Liebe ist unbegrenzt, sie hört nimmer auf und sie steht diesbezüglich fest, so fest, dass sie auch andere mit hineinziehen kann in das Werk des lebendigen Gottes. So steht es im Hebräerbrief zum Beispiel, lasst uns untereinander selbst wahrnehmen mit Reizen, und man muss das auch genau lesen vom Grundtext, nicht mit Reizen der Liebe zu guten Werken, sondern mit Reizen zur Liebe in guten Werken, zur Liebe. Das heißt, die Liebe reizt zur Liebe hin. Hier geht es also um die Gemeinschaft mit dem, was bleibt. Nicht Reizen der Liebe zu guten Werken, dann wäre das eigentlich in die guten Werke. Aber das ist nur eine Begleiterscheinung, die guten Werke. Die Liebe ist das Eigentliche aus Gott. Mit Reizen zur Liebe in guten Werken. Wachsen in der Gnade, ich komme da zum Schluss, weist uns den Weg, für Jesus Christus besser wirksam sein zu können in dieser Welt, um für ihn Seelen zu gewinnen. Wie es auch in Johannes 15, 16 steht, ich habe euch erwählt, gesetzt, warum? Dass ihr hingeht und Frucht bringt, und zwar solche, die bleibt. Und hier merken wir gleich schon beim Lesen dieses Wortes, ich bin total unfähig. Was ich schaffen kann, vergeht immer. Ich kann Kuchen backen, der wird gegessen. Kann Staub wischen, dann ist schon wieder Staub drauf. Kann Haus bauen und plötzlich bröckelt der Putz ab. Alles, was ich schaffe, das vergeht. Da bleibt nichts. Wenn ich doch aber gesetzt bin, etwas zu schaffen, was da bleibt, muss es von dem Geber der guten Gaben kommen. Denn er ist der Einzige, der was wirken kann, was bleibt. Und dazu sind wir berufen, in dieser Gemeinschaft zu leben. Und das heißt geistliche Arbeit in der Liebe, in dieser Zeit, bis wir zum Schauen kommen. Was heißt es dann? Dann hört diese Arbeit auf, denn es steht auch in Offenbarung 14, Vers 13, dass dann diejenigen ruhen von ihrer Arbeit. Da erst hört diese Arbeit auf. Aber solange wir nicht schauen, den Herrn in seiner Herrlichkeit, bleibt diese Glaubensarbeit in der Liebe bestehen, die Erkenntnis Christi zu erfahren. Was denkst du, Herr? Paulus sagte vor Damaskus nicht mehr, Herr, gib mir gute Gedanken über dich. Sondern was denkst du, Herr? Was willst du, dass ich tun soll? Verstehen wir? Genau umgekehrt. Vorher hat er einen großen Kopf, viel drin, hat viele gute Vorschläge gemacht, was richtig ist, und hat Gott sogar gebeten, dass seine Gedanken durchgesetzt werden, weil die ja gut sind. Und plötzlich sagt er nein. Jetzt möchte ich wissen, wie denkst du? Was denkst du? Ich will deine Erkenntnis haben und ich will darin arbeiten, solange ich hier bin, dass ich diese deine Erkenntnis bekomme, bis dass ich dann ruhe von den Werken. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Und er kennt die, die auf ihn trauen, so steht es in Nahum 1, Vers 7. Jetzt lese ich uns nochmal diese Verse vor zum Schluss, dass wir sie als Zusammenballung nochmal einordnen können. Die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagung aufhören werden, die Sprachen aufhören werden, die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, war klug wie ein Kind, hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann war, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, so wie ich erkannt bin.